Hallo. Heute in dieser Predigt lade ich euch alle ein auf eine spannende Entdeckungsreise. Wir wollen uns mit dem Thema Leid beschäftigen. Es geht um die großen und schweren Fragen des Lebens. Warum erleben wir Leid? Warum greift Gott nicht ein? Und was ist unsere Rolle in dieser Welt gefüllt mit Leid? Auf unserer Reise werden wir über Drachen in der Bibel nachdenken und erkennen, dass sie ganz wichtig sind für das Thema Leid, aber auch um die gesamte biblische Geschichte überhaupt verstehen zu können. Wir haben eine spannende Reise vor uns, deshalb geht's gleich los. Wir alle erleben Leid in unserem Leben. Ich denke da an ein Mädchen, ein thailändisches Mädchen, was ein Jahr mit uns gelebt hat. Sie wurde als Dreijährige von ihren Eltern rausgeschmissen aus der Familie. Der Opa hat sie aufgenommen und vergewaltigt. Dann ist sie in ein Kinderheim gekommen, wo der Heimleiter sie hundertfach vergewaltigt hat. Und dann wollte sie sich prostituieren, weil sie nichts anderes kannte. Ich denke an den ersten Thailänder, den wir zu Jesus geführt haben, der trotzdem immer wieder an Depressionen leidet und in einem dunklen Tal für viele Tage verschwindet. Ich denke an unseren thailändischen Pastor, der ohne selbst schuld dran zu sein, große finanzielle Schulden hat, die andere Menschen in sein Leben reingebracht haben. Ich denke an eine Freundin, an eine deutsche Freundin von mir, die als Kind gezwungen wurde, Kinderpornos zu filmen und viele andere grausame Dinge zu tun. Sie ist eine von 30 Millionen Sexsklaven, die es heute weltweit gibt. Diese Frauen werden gegen ihren Willen Nacht um Nacht gezwungen, Sex mit Männern zu haben. Das sind nur ein paar Beispiele. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist oft extrem schwer. Wir alle erleben Leid, sei das eine Krankheit, die uns lahmlegt und uns die Lebensfreude raubt, oder finanzielle Probleme, die uns zu ertränken wirken, oder schmerzvolle Dinge, die andere Menschen uns angetan haben. Und vielleicht bist du ja sogar gerade in so einem dunklen Tal. Dein Leben ist gefüllt mit Leid und du weißt gar nicht, wohin mit dem Schmerz. Leid betrifft uns alle, deshalb müssen wir darüber reden. Ich lebe ja in Thailand. In Thailand sind alle Buddhisten. Und Buddha, der Gründer vom Buddhismus, der hat sein Leben lang überlegt, wie können wir dieses Leidproblem überwinden. Und er hat auch eine Antwort gefunden. Seine Antwort ist ganz einfach. Am besten, wir binden uns an gar nichts. Wenn uns nichts wichtig ist, dann kann uns auch nichts verletzen. Deshalb, interessanterweise, im philosophischen Buddhismus ist Liebe etwas Negatives, was überwunden werden muss. Weil solange wir lieben, solange können wir verletzt werden. Das Problem dabei ist, dass wenn man sich von allem löst, dann verliert man nicht nur die Gefahr zu leiden, sondern auch die Möglichkeit, sich über Dinge zu freuen, Liebe zu genießen und tiefe Glücksmomente zu haben. Deshalb denke ich, Buddhas Lösung ist nicht die beste. Müssen wir nochmal schauen, wo finden wir was Besseres? Und dann schauen wir in die Bibel. Und was ich an der Bibel mag, ist, die Bibel, die verschweigt die harten Realitäten des Lebens nicht. In der Bibel finden wir viele Geschichten gefüllt mit Leid. Die Bibel vertuscht nicht, dass das Leben oft unfair und brutal ist. Und deshalb ist Leid ein wichtiges Thema, die ganze Bibel hindurch. Und eine Sache, die direkt klar wird, im Neuen Testament auch, ist, dass Jesus' Nachfolger nicht vor Leid verschont bleiben. Wenn wir zu Jesus gehören, ist das kein automatischer Schutz vor Leid. Paulus zum Beispiel wurde gesteinigt, gefoltert und verfolgt für seinen Glauben. Wir wissen, dass alle 12 Apostel für ihren Glauben an Jesus getötet wurden. Also, Jesus' Nachfolge ist definitiv keine Garantie für ein einfaches Leben. Aber ich denke, trotzdem kann man sagen, wenn wir nach den weisen Geboten Gottes leben, dann bewahrt uns das davor, viele dumme Fehler zu begehen und uns selbst und anderen nicht zu schaden. Das ist sicher wahr. Aber trotzdem kann uns der Glaube ganz oft nicht schützen vor den schlechten Entscheidungen anderer Menschen. Die Bibel adressiert das Leid. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Sprache, die die Bibel verwendet, um über diese Dinge zu sprechen, ist die Sprache der Menschen der damaligen Zeit. Und das sollte uns nicht überraschen, denn eine der wichtigsten Regeln in der Bibelauslegung ist, die Bibel muss immer im Kontext gelesen werden. Die Bibel wurde in einen historischen und kulturellen Kontext hineingeschrieben. Und die Botschaft, die musste ja Sinn machen für die Leute damals. Die mussten das ja verstehen. Und die Leute damals hatten aber eine ganz andere Weltanschauung als wir heute. Deshalb werden viele Wahrheiten, die die Bibel kommuniziert, innerhalb der Weltanschauung der damaligen Menschen beschrieben. Weil damals, zu Zeiten des Alten Testaments, haben die Menschen bildliche Sprache verwendet, um über diese großen Realitäten des Lebens wie Leid zu sprechen. Das war einfach so üblich. Und das haben auch die biblischen Autoren so gemacht. Die haben diese bildliche Sprache der damaligen Zeit übernommen, um über Leid zu sprechen. Und das ist ganz wichtig. Ein Bild, was damals verwendet wurde zu dem ganzen Thema Leid, was in allen Kulturen gab, war das Bild von Chaosmächten oder auch von Drachen. Wusstet ihr schon, dass es Drachen in der Bibel gibt? Die sind sogar sehr wichtig. Aber lasst uns einen Schritt nach dem anderen gehen. Wir fangen ganz vorne an. Erste Kapitel der Bibel, zweiter Vers. 1. Mose 1, Vers 2. Ich habe euch den Vers mal mitgebracht. Da steht, die Erde war wüst und öde und Finsternis lag auf der Urflut und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Die Welt, die wir hier entdecken, ist eine Welt regiert von Chaos und Dunkelheit. Eine wüste Welt ohne Ordnung. Und die hebräischen Worte, ich habe sie euch da in Klammern geschrieben, die sind hier ganz wichtig. Was da steht ist, die Erde war ein Tohuwabohu. Sehr lustig. Bis heute nutzen wir dieses hebräische Wort im deutschen Sprachgebrauch. Wenn ich in das Zimmer meiner Kinder komme, sage ich, was ist das denn für ein Tohuwabohu? Und das bedeutet, da ist Chaos. Und genau diese Bedeutung haben die Worte auch im Hebräischen. Die Erde, die wir hier finden, ist eine Erde in einem chaotischen Zustand. Finsternis regierte. Und das war damals eigentlich in fast allen Schöpfungsberichten in allen Kulturen so. Die Welt wurde am Anfang von Chaosmächten regiert. Und diese Chaosmächte, was die machen, ist, die versuchen immer, die Schöpfung in Leid zu stürzen. Die versuchen, Chaos zu machen und Tod zu bringen. Sie sind es, die hinter dem Bösen und dem Leid in der Welt stehen. Und diese Chaosmächte, und das ist jetzt ganz wichtig, diese Chaosmächte werden in der Bibel repräsentiert durch verschiedene Bilder. Und das erste Bild für diese Chaosmächte, was wir in der Bibel finden, ist die Urflut, von der wir eben gelesen haben. Also, wenn wir im Vers eben nochmal gucken, Tehom, ja, und genau, wir haben über Tohuwabohu geredet, Tehom, das ist das erste Wort. Damals, für die Leute, war das offene Meer gefährlich und furchteinflößend. Vielleicht kennen wir das auch, wenn wir am Meer sind und dann so ein Sturm ist, und das Meer hat ganz viel Macht. Wer damals aufs Meer ging in einem Boot, ist meistens nicht lebend zurückgekehrt. Das Meer galt als ein Ort des Todes. In dem Denken der Leute war es gefüllt mit Seeungeheuern. Diese Seeungeheuer oder auch Drachen haben versucht, die Schöpfung zurück ins Chaos zu stürzen. Und wir kennen diese Chaoswesen oder diese Drachen am besten unter dem Namen Leviathan. Den haben wir heute auch schon gehört im Eingangsspruch. Und eine Stelle von vielen, vielen im Alten Testament, wo der Leviathan vorkommt, ist Jesaja 27,1. Und den Vers schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Da heißt es, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Dieser Vers ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was ich eben gerade gesagt habe. Ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die biblischen Autoren unterschiedliche Worte verwendet haben, um diese Chaoswesen zu beschreiben. Die Basisbibel hat hier eine Notiz, die erklärt, was der Leviathan ist. In der Basisbibel heißt es, Leviathan, ein Chaoswesen, das im Meer lebt. Im Alten Testament ist es Sinnbild für die tobenden Wasserfluten, die die Welt bedrohen. Genau. In unserem Vers in Jesaja werden die Chaosmächte mit drei Worten beschrieben. Leviathan, Tanin und Nachash. Und die drei Worte, die schauen wir, also die anderen zwei hebräischen Worte über Leviathan haben wir schon geredet, schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz genauer an. Also das hebräische Wort Tanin, das kann man mit Schlange, Drache oder Seeungeheuer übersetzen. Und so übersetzt zum Beispiel auch, die Einheitsübersetzung Psalm 47, Vers 13 wie folgt. Du hast mit deiner Macht das Meer zerspalten, die Häupter der Drachen, Tanin, über den Wassern zerschmettert. Du hast die Köpfe des Leviathan zermalmt, ihn zum Fraß gegeben, den Ungeheuern der See. Also, hier werden diese Chaosmächte, die Chaoswesen als Drachen beschrieben, die aus dem Meer kommen und versuchen, diese Welt zurück ins Chaos zu ziehen. Hier sei einfach noch einmal erwähnt, nur dass mich keiner falsch versteht, ich behaupte hier nicht, dass die Bibel uns lehrt, dass wir an Drachen glauben müssen. Ja, ich denke, hier geht es um eine bildliche Sprache, die versucht, komplexe Wahrheiten zu erklären und verständlich zu machen. Ich glaube, es gibt Mächte, die versuchen, diese Welt ins Chaos zu treiben, aber ich denke nicht, dass wir da unbedingt an Drachen denken sollten. Das andere hebräische Wort, Nachash, lässt sich am besten mit Schlange übersetzen und kommt insgesamt sogar 31 Mal im Alten Testament vor. Wir sehen also, diese Chaoswesen, die sind kein Randthema, sondern durchaus wichtig. Aber jetzt wollen wir einmal noch ein bisschen rauszoomen und das große Bild anschauen, dass wir nicht den Wald vor lauter Bäumen verlieren. Also nochmal, die Welt, die wir in 1. Mose 1, Vers 2 finden, ist eine Welt, in der Menschen nicht leben können, weil sie vom Bösen regiert wird. Und was Gott dann tut in Genesis, also 1. Mose 1, ist, Gott drängt diese Urflut, diese Chaosmächte zurück und dadurch erschafft er eine Welt, in der wir leben können. Gott erweist seine Macht und mit nur einem Wort weist er die Chaosmächte in ihre Schranken und bringt dadurch Ordnung in das Chaos. Er erschafft, indem er das Böse zurückdrängt, die Dunkelheit besiegt und Ordnung wiederherstellt. Gott erschafft ein Zuhause für uns, in dem wir gut leben können. Und dann gibt Gott dem Menschen eine Aufgabe, eine Bestimmung. Das ist der Sinn unseres Lebens, wofür Gott uns geschaffen hat. Und der ist, den finden wir in Genesis 1,28, unser Auftrag. Da heißt es, füllt die Erde und unterwerft sie. Dieser Vers fasst in ganz wenigen Worten zusammen, was unser Auftrag als Menschen hier auf dieser Welt ist. Wir sollen eine Welt erschaffen, in der Gerechtigkeit herrscht. Wir sollen diese Welt füllen. Wir sollen eine Welt erschaffen, in der alle Menschen gut leben können, ohne Unrecht leiden zu müssen. Wir sollen Kulturen erschaffen, in denen Menschen wertgeschätzt werden und durch die Gottes Shalom, seinen Frieden, auf dieser Erde regieren kann. Und ein Teil dieses Auftrages ist, diese Welt zu unterwerfen. Was ist aber jetzt damit gemeint, die Welt zu unterwerfen? Nochmal, die Bibel muss am besten in ihrem Kontext verstanden werden. Der Kontext ist, dass Gott die Chaosmächte unterworfen hat und dadurch eine gute Welt hervorgebracht hat. Ebenso hat Gott uns den Auftrag gegeben, das Böse in dieser Welt beständig zurückzudrängen und zu verhindern, dass die Welt im Chaos versinkt. Wir arbeiten zusammen mit Gott, diese Chaosmächte zu besiegen und dadurch diese Welt zu einem Ort zu machen, wo Gottes Reich wächst und sein Frieden regiert. Das ist unsere Berufung als Menschen. Wenn wir dann weiterlesen in 1. Mose, dann merken wir, dass Adam und Eva genau in diesem Punkt versagt haben. Erinnert ihr euch noch an das Wort Nachasch? Das kommt direkt am Anfang der Bibel vor. Und zwar in einer Geschichte, die wir alle kennen. 1. Mose 3. Die Schlange, die Adam und Eva verführt hat, die ist nämlich genau auch so ein Chaoswesen. Adam und Eva hatten die Aufgabe, sie zu unterwerfen und zu bezwingen. Stattdessen lassen sie sich von ihr verführen und die Welt stürzt erneut ins Chaos. Und wir werden versklavt und kommen unter die Macht dieser bösen Mächte. Statt über die Chaosmächte zu regieren, wofür Gott uns geschaffen hat, kommen wir unter ihre Macht. Und dieses Motiv, dass unser Ungehorsam den Chaosmächten eine Tür öffnet, um in dieser Welt zu wirken, findet sich übrigens auch in der Sintflutgeschichte. Denn wenn man das im Hebräischen anguckt, dann würde ich denken, es ist nicht Gott, der die Welt zerstört. Die Menschen sagen, Gott, wir machen unser eigenes Ding, wir wollen dich nicht. Und Gott gewährt ihren Wunsch, er zieht sich zurück und damit auch seine schützende Hand, die die Chaosmächte zurückhält. Als Konsequenz davon haben wir so eine Umdrehung von der Schöpfungsgeschichte. Die Welt versinkt erneut in den Chaosfluten, die Gott in Genesis 1 zurückgedrängt hat. Leid und Tod ist ganz oft die Konsequenz, wenn wir als Menschen unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Wir sind dazu geschaffen, diese Welt zu bewahren und aktiv alles zurückzudrängen, was versucht, die Welt zu zerstören. An dieser Stelle möchte ich mal versuchen, diese Predigt ein bisschen greifbarer zu machen, mit einem Beispiel, was uns als Familie die letzten Jahre bewegt hat. Und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich denke, ein Beispiel für das Wirken dieser Chaosmächte in unserer Zeit ist der Klimawandel. Bitte verzeiht, wenn das Thema zu kontrovers ist, aber ich denke, es passt einfach gut. Früher war ja meine Meinung, wir haben keine Zeit, die Welt zu retten. Umwelt, papalapap, wir müssen Seelen retten. Das ist, was wichtig ist. Ich bin ja nicht ohne Grund Missionar geworden. Aber die letzten Jahre, umso mehr ich das Thema studiert habe, habe ich meine Meinung geändert. Und ich denke, es muss kein Entweder-Oder sein, sondern vielmehr ein Und. Naturkatastrophen häufen sich, das Klima wird harscher und wenn wir diese Probleme nicht unter Kontrolle bekommen, kann es passieren, dass unsere Kinder keine Welt mehr haben, in der sie schön leben können. Und die Realität ist, wir Menschen beuten durch unseren Lebensstil diese Welt aus. Ein paar Sachen, die ich lange nicht wusste, die ich jetzt erst kennengelernt habe und ich habe wirklich mir Mühe gegeben, vertrauenswürdige Quellen zu nehmen, will ich jetzt mal einfach hier reinschmeißen. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist der hohe Fleischkonsum von uns Menschen. Viele Menschen essen mehrfach die Woche Fleisch oder sogar jeden Tag. Und wenn es nur die Wurst auf dem Brot ist. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Je mehr Fleisch wir essen, umso mehr muss produziert werden. Aber wie hängt Fleischkonsum mit Klimawandel zusammen? Warte, irgendwie verstehen wir nicht. Das Problem, Fleischessen hat zwei Seiten. Erstens, der Klimawandel entsteht durch CO2-Gase, die wir Menschen produzieren. Was wir dringend brauchen, sind mehr Bäume und Grünflächen, die helfen, diese CO2-Gase zu neutralisieren. Aber statt Bäume zu pflanzen, hauen wir Bäume ab und fällen sie, um Weideflächen zu erschaffen, für die Viehzucht zu haben und um das Essen anzubauen für die Tiere, die wir dann schlachten. So kommt es, dass wir bereits 20% vom brasilianischen Regenwald gefällt haben, um Futter für die Tiere anzubauen, die wir dann essen. Und wenn wir das nicht bald stoppen, Dann wird vom Regenwald bald nicht mehr viel übrig sein, aber wir brauchen den ganz dringend, um CO2 zu neutralisieren. Diese Fläche, die wir brauchen, um für die Tiere, die wir dann essen, ist einfach wahnsinnig. 75% der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit wird für die Viehzucht genutzt. Nochmal, das Land, wo wir Essen drauf anbauen können, davon nehmen wir 75%, um das Fleisch herzustellen, was wir essen. Als Weidefläche und um das Essen anzubauen für diese Tiere. Die Fläche, die wir dafür brauchen, entspricht, habe ich eine Folie euch mitgebracht, entspricht der Größe von der USA, der EU, China und Australien zusammen. Nur, dass wir Fleisch essen können. Das zweite große Problem ist, dass Rinder pupsen. Klingt lustig, ist aber leider todernst. Rinder pupsen nämlich Methan. Methan ist laut dem Umweltbundesamt 28 Mal schädlicher als CO2. Und die Viehzucht ist die Industrie, die das meiste Methan weltweit produziert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass unser hoher Fleischkonsum als Menschheit definitiv einer der primären Faktoren für den Klimawandel ist. Mehr als Transport, komplett zusammen, als alle Autos, Flugzeuge, Schiffe zusammen. Wenn wir aufhören würden, so viel Fleisch zu essen, könnten wir all dieses Land nutzen, um Bäume anzupflanzen. Das würde zusätzlich die Artenvielfalt fördern, welche absolut wichtig ist, die aber leider immer mehr kaputt geht, weil wir so viele Pestizide verwenden und Waldfläche zerstören. Würden wir nicht mehr so viel Fleisch essen, könnten wir mehr Essen anbauen, was wir Menschen essen, nicht was unsere Rinder essen, sondern was wir essen. Das würde den Preis für Obst und Gemüse senken und könnte den weltweiten Hunger sehr schnell beenden. Also ich denke, das ist ein Thema, da lohnt es sich mehr drüber nachzudenken. Uns als Familie, wenn euch das interessiert, hat es geholfen, Dokumentationen zu dem Thema zu schauen. Zwei fanden wir da besonders hilfreich, da habe ich euch mal das Cover mitgebracht. Cowspiracy heißt die eine und die andere Dokumentation heißt Breaking Boundaries. Die zwei lohnen sich sehr, um da tiefer einzusteigen in das Thema. Nachdem ich mich jetzt lange mit diesem Thema beschäftigt habe, Klimawandel, ich beende das auch gleich, bin ich aber überzeugt davon, dass wir als Jesus-Nachfolger, wir sollten uns wirklich ernstlich fragen, inwiefern regelmäßiger Fleischkonsum vereinbar ist mit unserem Auftrag, diese Welt zu beschützen und zu kultivieren. Und wenn wir weiter dieses dringliche Thema ignorieren, kann es sein, dass wir die Erde so sehr zerstören, dass es fast unmöglich wird, den Schaden wieder rückgängig zu machen. Und genau das ist es, und jetzt sind wir bei den Chaosmächten, das ist es, was sie wollen. Sie wollen diese Welt zerstören. Sie wollen uns ins Chaos zurückziehen. Und diese Mächte sind bis heute aktiv. Aber die Bibel ist ja gute Nachricht. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass auch wenn wir als Menschheit versagen und immer wieder den Chaosmächten eine Chance geben zu wirken, so ist Gott uns trotzdem treu. Die Geschichte von Genesis 1 bis 3 endet ja nicht mit dem Versagen der Menschen, sondern endet damit, dass Gott verspricht, dass er diese Chaosmächte besiegen wird. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist das Evangelium. Hier, direkt im dritten Kapitel der Bibel, ganz am Anfang, da wird die Jobbeschreibung des Messias verkündigt. Der Messias ist der, der die dunklen Mächte besiegen wird. Er wird das Böse ultimativ besiegen und dann erneut eine Welt errichten, in der sein Friede regiert, in der wir zusammen mit ihm leben können. Die Propheten haben immer wieder auf diese zukünftige Hoffnung verwiesen. Zum Beispiel in Jesaja 25, da heißt es, der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Er wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine, dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Als Jesus auf die Bühne kommt, sehen wir, wie diese Hoffnung vom Anfang der Bibel an anfängt, Gestalt anzunehmen. Jesus ist der Drachenbezwinger, er ist der Schlangenkopfzertreter. Das ist sein primärer Job. Das ist seine Aufgabe als Messias. Und das zeigt sich die ganzen Evangelien durch. In den Evangelien werden die Chaosmächte durch Dämonen und böse Geister repräsentiert. Die Leute damals haben geglaubt, dass Krankheiten von bösen Geistern verursacht wurden. Das bedeutet, jede Heilung, die Jesus vollbracht hat, war ein Akt des bösen Geisters austreiben. Er hat diese bösen Mächte zurückgedrängt und sie bezwungen. Eine Geschichte nach der anderen in den Evangelium illustriert, wie Jesus die Chaosmächte bezwungen hat. Zum Beispiel, Jesus widersteht den Versuchungen der alten Chaosschlange, als er dreimal in der Wüste versucht wird. Zwei Geschichten erzählen davon, dass die Jünger in Gefahr waren, in den tosenden Chaosfluten zu ertrinken. Habe ich euch ein Bild mitgebracht. Einmal stillt Jesus den Sturm mit nur einem Wort. Diese Geschichte ist so eine Mini-Wiederholung von 1. Mose 1. Das andere Mal läuft Jesus über die Fluten und zeigt dadurch seine Macht über die Chaosmächte. Jesus hat seinen Dienst primär verstanden als eine Entmachtung der Mächte der Finsternis. Deshalb sagt er zum Beispiel auch in Johannes 12, jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Oder an einer anderen Stelle in Matthäus 12, da heilt er einen Mann, indem er einen bösen Geist austreibt. Und dann sagt er, er spricht von einem starken Mann. Er verwendet das Bild eines starken Mannes, der einen anderen starken Mann fesselt und ihm sein Eigentum wegnimmt. In diesem Bild steht Satan oder die bösen Mächte für den starken Mann, der die Menschen, der uns in seiner Gefangenschaft hält. Und Jesus ist der, der die bösen Mächte fesselt und bindet und überwindet und uns befreit aus unserer Gefangenschaft. Jesus bekämpft die Chaosmächte, indem er Menschen von den Chaosmächten befreit. Und diesen Auftrag gibt er auch seinen Jüngern. Als er sie in Zweierteams aussendet, sagt er, treibt Dämonen aus, macht Leute frei. Und dieses Motiv von Jesus als dem Bezwinger der Chaosmächten, das finden wir auch bei Paulus. Das geht das ganze Neue Testament durch. Auch Paulus, so wie im Alten Testament, benutzt eine Vielzahl an Wörtern, um diese Chaosmächte zu beschreiben. Epheser 6, Vers 12 kennen wir alle. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, gegen die Chaosmächte. Das Evangelium, was Paulus verkündet, ist, dass Jesus frei macht von diesen Mächten. Wir haben es schon gehört vorhin, Kolosser 2. Jesus hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Und das Motiv finden wir durch die Bibel durch. In 1. Johannes 3 heißt es, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. In Apostelgeschichte 10 heißt es, Jesus ging umher und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Die ersten Christen haben das Kreuz als Sieg über die bösen Mächte gefeiert. Vielleicht ist der ein oder andere ja ein bisschen realistisch, pessimistisch und denkt sich, ja, schön und gut. Aber inwiefern hat Jesus diese Mächte denn besiegt? Wenn ich mich so umschaue in der Welt, wirkt es gar nicht so, als wären diese Mächte besiegt. Denen geht's doch eigentlich ganz gut. Wir haben doch immer noch Leid. Und das ist eine gute Frage, das ist ein guter Einwand. Und ich denke, am besten lässt sich der Sieg Jesu am Kreuz mit dem D-Day aus dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. An dem Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind, war klar, dass Hitler den Krieg verloren hat. Trotzdem musste dieser Sieg noch verwirklicht werden. Und genauso ist es mit Jesu Sieg am Kreuz. Es ist klar, dass Satan und die Chaosmächte verlieren werden. Aber Gott arbeitet zusammen mit uns, um diesen Sieg noch zu verwirklichen. Und genau das ist die Geschichte der Bibel. Die Bibel erzählt die große Geschichte, wie das Leid in die Welt kam, was unsere Rolle in dieser Welt ist und dass es Hoffnung gibt, weil Gott am Ende das Böse bezwingen wird, alles neu machen wird und für Gerechtigkeit für jeden Menschen sorgen wird. Letzten Monat ist Jürgen Moltmann, einer der größten deutschen Theologen unserer Zeit, gestorben. Er war besonders bekannt für seine Theologie der Hoffnung. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Hoffnung. Das war sein tiefes Anliegen. Und ja, in dieser Welt erleben wir Leid. Wir müssen Schmerz, wir müssen viel Horror erleben. Aber Gott ist da, mitten in dem Leid der Welt. Und Gott verspricht, dass er alles gut machen wird. Kein Unrecht wird ungesühnt bleiben. Gott wird alles richten und er wird alles recht setzen. Niemand wird sich am Ende ungerecht behandelt fühlen. Gott wird alles in Ordnung bringen. Das ist unsere Hoffnung, das ist, worauf wir vertrauen als Christen. Das ist, was uns hilft, Hoffnung im Leid zu haben. Und bevor ich abschließe, will ich noch kurz mit euch anschauen, wie Jesus diese Chaosmächte bezwingt. Denn auch das ist wichtig, weil unsere Aufgabe ist es, mit Gott zusammenzuarbeiten, Hand in Hand, um diese Chaosmächte zu unterwerfen. Und da ist es nur sinnvoll, wenn wir von Jesus lernen. Jesus bezwingt den Drachen, indem er sein Leben gibt. Er nutzt keine Gewalt, er nutzt keine Manipulation. Sein Weg ist der Weg des Kreuzes. Er opfert sich selbst. Das ist der Weg des Lammes. Und das nächste Bild, das finde ich so stark. Es ist das Lamm, das die Schlange den Drachen bezwingt. Jesu Weg ist der Weg der sich selbst aufopfernden Liebe. Es ist der Weg der Feindesliebe, der Weg der Demut. Und wenn wir Gewalt nutzen, um das Königreich zu bauen, dann sind die Chancen groß, dass es vielleicht doch die Chaosmächte sind, die in uns wirken. Aber wenn wir danach streben, immer mehr so zu werden wie Jesus, dann werden wir durch unser Leben die Chaosmächte zurückdrängen. Und genau das ist, wofür wir bestimmt sind. Praktisch kann das ganz unterschiedlich aussehen. Im Ehealltag kann das bedeuten, die Bedürfnisse des Partners über die eigenen Bedürfnisse zu stellen. Es kann bedeuten, Fleischkonsum zu reduzieren, Flüchtlingen zu helfen, sich in dieser neuen Welt, in der sie sich vorfinden, Orientierung zu geben, ihnen helfen anzukommen. Es kann bedeuten, zu lernen, wirklich sich zu überlegen, wie können wir die großen Übel unserer Zeit bekämpfen. Extreme Armut, moderne Sklaverei, Pornografie, Krieg. Wie können wir diese Chaosmächte besiegen? Die Chaosmächte wirken nämlich ganz vielfältig in dieser Welt. Und wir als Gottes Verwalter müssen unterschiedliche Rollen füllen, um diese Mächte zu überwinden. Da gibt es für jeden einen Platz in dieser Geschichte. Jeder ist wichtig, jeder ist gebraucht. Und was uns motiviert, nicht aufzugeben, selbst wenn unser Leben im Chaos zu ertrinken versucht ist, die Gewissheit, dass unser Gott das letzte Wort hat. Am Ende macht er alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und so erinnern wir uns an die Worte aus der Offenbarung. Ich werde bei euch wohnen und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde jede Träne abwischen von euren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Ich mache alles neu. Amen.